Und so machen wir den ganzen Spaß nochmal. Keine Sorge, wir haben keine 45-Minuten-Folge aufgenommen und mussten diese in die Tonne treten, sondern es waren nur 4 Minuten tatsächlich. Wir hatten
und
kleine.
Dann hat Linda einfach aufgegeben.
Ich habe einfach gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Nein, ich hatte irgendwie kleine Tonprobleme, aber die haben wir entweder behoben oder sie sind nicht so schlimm, dass man mich nicht versteht. Deswegen schauen wir, was passiert. Wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Kulturbeutels.
Hallo, ich bin die Linda. Und herzlich willkommen. Und ich bin die Nora.
Genau. Und wir sind heute wieder mit einer neuen Folge am Start.
Mit einer ganz besonderen Folge.
Dankeschön, dass du meinen Text so gut schon kannst.
Ja.
Wir machen eine besondere Folge, weil wir nämlich schon in einem gewissen Alter sind. Und nein, es ist keine Folge über irgendwelche Dinge, die im Leben einer Frau passieren, sondern es geht um das Alter 27. Ich bin nämlich tatsächlich 27 geworden in diesem Jahr. Aber liebe Nora, du bist schon 28, nicht wahr?
Ich habe die magische Grenze schon überschritten und bin dabei nicht ums Leben gekommen. Ich bin schon 28, ja. Ich fühle mich jetzt natürlich total alt, weil ich so viele Menschen überlebt habe, die im Alter von 27 gestorben sind. Ja, darüber werden wir heute reden, aber eigentlich nicht über unser Alter. Aber bevor wir über das Alter von anderen Leuten reden.
Ich glaube, diese Folge fängt noch besser an als die letzte, die wir versucht haben. Nein.
Nein, eigentlich wollte ich jetzt eine schöne Überleitung dazu finden, dich zu fragen, wie es dir denn geht.
Du kannst mich auch einfach so fragen, wie es mir geht.
Du weißt doch, dass ich gerne irgendwelche spektakulären Überleitungen finde.
Ja, gut, die war jetzt spektakulär genug, fand ich. Also.
Ja, aber auch ein bisschen misslungen.
Ein bisschen, ist okay. Also, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich meine letzte Woche vorm Urlaub habe und wieder einen kleinen Kultururlaub vor mir habe und ein bisschen Sightseeing mache. Darauf freue ich mich sehr. Wie geht's dir, liebe Nora, mit 28?
Ich fühle mich so alt und so. Nee, ich freue mich natürlich, dass ich es geschafft habe, 28 Jahre alt zu werden und nicht vorher das Zeitliche zu segnen. Aber das wäre auch wunderlich gewesen. Aber auch sonst, also ich hatte letzte Woche Urlaub und musste jetzt wieder zur Arbeit und das war natürlich sehr hart. Vor allem bei Dunkelheit aufzustehen und den ganzen Tag im Büro und es ist so hart. Ja. Das Leben als 28-Jährige ist so hart.
The daily struggle, würde ich sagen.
Ja, aber noch kein Grund, mich mit Drogen und doch ein bisschen mit Alkohol zu beruhigen.
Ja, aber worüber reden wir denn jetzt heute überhaupt? Wir haben es so ein bisschen verklausuliert. Wahrscheinlich haben es die meisten schon erraten, würde ich sagen.
Es steht wahrscheinlich auch in der Beschreibung der Episode.
Und im Episodentitel wahrscheinlich auch, den wir uns noch nicht ausgedacht haben.
Wir versuchen es immer so vage wie möglich zu halten, aber wahrscheinlich habt ihr alle schon bereits vorher immer gewusst, worüber das Thema ist. Und unsere 3-4 Minuten Vorgerede bringen überhaupt nichts. Aber es macht uns Spaß, es einfach spannend zu machen.
Genau.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest ja gerade rausrücken mit dem Thema.
Genau, ich wollte rausrücken mit dem Thema. Und zwar reden wir über den Club 27. Und der Club 27 ist, eigentlich weitläufig bekannt ist, der Club der Künstler, Musiker, die mit 27 verstorben sind. Meistens bevor ihnen eine riesige Karriere sozusagen zuteil wurde. Aber sie waren halt schon so bekannt, dass die Leute, dass es durch die Presse ging, dass sie schon so früh gestorben sind. Und meistens sind sie auch unter relativ spektakulären Umständen verstorben. Es war jetzt meist nicht einfach das Herzversagen oder so.
Ja, also unnatürliche Tode auf jeden Fall und teilweise auch ungeklärte Todesfälle. Und ganz oft auch verbunden mit einer Verschwörungstheorie irgendwie, es könnte doch so oder so gewesen sein. Aber jetzt an dich erstmal die Frage, als wir das Thema festgelegt haben, weißt du noch, wer dir als erstes in den Sinn gekommen ist? Oder an welche Person denkst du sofort beim Club 27?
Als erstes fällt mir tatsächlich immer Kurt Cobain ein, weil der doch relativ nah ist und weil ich meine Biografie über ihn gelesen habe. Also das ist relativ mir noch gut in Erinnerung, der mit 27 Suizid begangen hat. Die andere Person, die mir gleich in den Kopf gekommen ist, ist Amy Winehouse, weil das habe ich noch aktiv sozusagen, das habe ich tatsächlich aktiv mitbekommen, als es dann in der Zeitung stand und ich habe es gelesen und dachte, das kann doch nicht sein, dass die jetzt schon gestorben ist, weil das ja, das ist halt auch so ein Fall ist von, ja, ach, die hatte ja noch so eine große Karriere vor sich oder die war so begabt, deswegen ist es so traurig, dass sie jetzt von uns gegangen ist. Das ist ja eigentlich immer der Tenor, der dahinter steht. Ja, was fällt dir denn als erstes?
Ja, Amy Winehouse, das ist ja jetzt auch schon 9 Jahre her, also 2011 ist sie gestorben, das ist krass, dass die Zeit schon wieder so schnell vergangen ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie irgendwie noch eine zeitgenössische Sängerin ist und dass sie irgendwie auch noch im Gespräch ist und sie läuft ja auch noch viel im Radio oder so, also es ist irgendwie noch
präsent irgendwie.
Präsent. Aber dadurch, dass ich mich irgendwie nie so richtig für sie interessiert habe, war sie jetzt gar nicht so die Künstlerin, die bei mir als erstes im Kopf war. Also schon natürlich, weil ich es miterlebt habe. Aber auch irgendwie Kurt Cobain. Er ist ja auch irgendwie so, sein Todesfall war ja auch prägend für den Club 27, also für den Begriff. Aber wer mir auch schnell in den Sinn kommt, ist Jim Morrison. Zum Teil auch, weil ich die Doors bisschen höre, also jetzt nicht wirklich aktiv höre, aber ab und zu mal ein paar Lieder. Und weil ich auch schon mal am Grab war, sofern man an das Grab kommt. Darüber werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr reden, über diese Kultstätten oder Kult, der diesen Club umgibt und diese Künstler. Aber der ist ja lange, lange vor meiner Zeit gestorben und ist ja trotzdem irgendwie ein Typ, der immer noch sehr präsent ist. Es war 71, oder? Ist er gestorben, ja. Am 3. Juli 1971, das ist schon sehr lange vor meiner Zeit. Vor deiner. Kurt Cobain ist ja auch eigentlich, das haben wir auch nicht aktiv mitgekriegt, aber irgendwie.
Das halte halt noch so nach in der Popkultur.
Ja, ich. Und also Nirvana klar. Ist ja auch immer noch eine Band, die man heutzutage hört. Und es gibt ja bei H&M oder so, gibt es ja T-Shirts, wo Nirvana draufsteht.
Ja, ich hatte auch so eine Phase, wo ich dieses Unplugged-Album von denen ganz viel gehört habe. Also ich glaube, viele gehen durch so eine Phase, wo sie Nirvana so für sich entdecken und so merken, das ist jetzt irgendwie meine Musik jetzt in diesem Moment. Weil das halt auch natürlich melancholische Teenager sehr stark anspricht, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber es ist ja die Frage, also ich, wenn ich mal so ein bisschen wild assoziieren darf, gleich am Anfang.
Immer.
Ich habe mir überlegt, den Club 27, das ist natürlich was einem immer wieder begegnet. Also wenn man da mal irgendwie MTV geschaut hat oder so oder eine Doku oder irgendwas, das wird natürlich auch immer wieder in Verbindung gebracht. Oder jetzt als Amy Winehouse dann verstorben ist vor fast 10 Jahren, ist das auch wieder was natürlich so aus der Schublade geholt wurde. Ach ja, der Club 27. Und das ist was man als popkulturelles Phänomen kennt irgendwie. Aber ich habe jetzt erst durch unsere Folge, dadurch, dass du das vorgeschlagen hast, dass wir das mal als Thema machen könnten, habe ich mich erst mal so richtig damit beschäftigt. Und dass das so als selbstverständlich hinzunehmen, dass man sagt, ja, mit 27, das ist ja das Alter, wo die ganzen guten Musiker versterben, das ist ja, wirkt ja auch total arbiträr eigentlich, also total zufällig, oder?
Ja, ist ja auch. Also ich meine, man könnte jetzt auch eine andere Zahl nehmen und da Musiker suchen, die in dem Alter gestorben sind. Ich denke halt immer, es ist so diese krasse Häufung um 1970 rum. Also Jim Morrison habe ich ja gerade gesagt, 71, dann Jimi Hendrix und Janis Joplin kurz nacheinander im September bzw. Oktober 1970 gestorben. 1969 Brian Jones von den Rolling Stones. Also da war so eine krasse Ballungen. Und da fällt das dann natürlich auf, wenn die alle 27 geworden sind. Mhm. Aber dieser Club-Gedanke, der kam ja dann erst 94 mit dem Tod von Kurt Cobain. Vielleicht, weil man dann dachte, oder da gab es doch mal ganz viele andere Künstler, die auch mit 27 gestorben sind. Aber eigentlich ist das ist völlig willkürlich. Also meiner Meinung nach. Ich finde das, ja. Es gibt ja auch Studien dazu, da hast du ja auch was dazu gelesen. Und die sagen ja eigentlich im Prinzip, ja, also Leute mit diesem Lebensstil, Musiker, Rockstars und so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem jungen Alter sterben, die ist hoch, aber dass es jetzt ausgerechnet 27 ist, das ist willkürlich. Das ist Zufall. Genau.
Irgendwie war das British Medical Journal hat da im Spezifischen eine Studie zu gemacht und die haben rausgefunden, dass junge Rockstars, junge Musiker eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben als der Rest der britischen Bevölkerung. Die haben sich extra die britische Bevölkerung angeguckt. Und das ist natürlich dann, das ist natürlich, wenn man in einem extremen Umfeld ist oder unter einem extremen Druck vielleicht steht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich einfach höher, dass man drogenabhängig wird und vielleicht auch stirbt.
Ja. Das, damit fangen wir erst gar nicht an. Also ich sowieso nicht, bin ja eh schon zu alt, aber...
nein, das mache ich jetzt auch nicht mehr.
Ich wäre auch viel zu untalentiert für ein Rockstar-Tum und viel zu brav, sage ich jetzt mal. Was ich mich so frage beim Club 27, gerade dadurch, dass sie ja so jung gestorben sind, hat man irgendwie nicht verfolgen können, wie die Karriere sich entwickelt. Und da frage ich mich halt, was wäre aus diesen Musikern geworden? Es waren ja schon irgendwie, zu ihren Lebzeiten wurden die ja schon irgendwie gefeiert. Oder man dachte immer so, da wird mal was ganz Großes draus und sie haben irgendwas bewegt. Also Nirvana mit Kurt Cobain als Frontmann, da war so die Grunge-Phase, da waren sie ganz groß und haben irgendwie dieses neue Genre mitgeprägt. Und jetzt heutzutage, wer kennt schon noch Grunge? Also wer macht schon noch diese Art von Musik? Was wäre mit Kurt Cobain zum Beispiel geworden? Mhm. Was kann man sich irgendwie nicht vorstellen.
Genau, weil man nicht weiß, weil die halt auch das Produkt einer bestimmten Zeit waren oder eine bestimmte Zeit so stark mitgeprägt haben, dass man sich schlecht vorstellen kann, dass sie in irgendeiner anderen Zeit auch existieren könnten irgendwie. Also wie hätte, ja, was kam denn, also was war denn in den 90ern noch so populär? Boybands? Das ist ja halt auch so eine krasser Gegensatz natürlich. Da wäre er natürlich wahrscheinlich nie hingegangen, aber wenn man sich nur anguckt, dass Dave Grohl, der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana, nachher die Foo Fighters gegründet hat, das könnte man sich natürlich vorstellen, dass es vielleicht in die Richtung gegangen wäre. Das weiß man halt nicht. Ne?
Ja, also bei Jimi Hendrix könnte ich mir schon vorstellen, dass der hat ja alles Mögliche ausprobiert. Der war
sehr innovativ.
Innovativ, genau. Aber er hat ja auch diese Hippie-Zeit geprägt, genauso wie Janis Joplin. Die waren ja irgendwie da so verankert und das gibt es ja jetzt heute auch nicht mehr. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Die werden jetzt 75, glaube ich, war jetzt vor ein paar Jahren, 75. Geburtstag, groß gefeiert, Jimi Hendrix, natürlich nicht in echt, weil mit 27 gestorben. Aber stell mal sich den mal als 75-jährigen Mann vor, wäre er in der Versenkung verloren gegangen oder halt so in einer Sparte, die Fans wären halt mit ihm gealtert. Und heute wird er keiner. Und so reden wir als junge Menschen noch über ihn.
Ja, aber ich muss auch sagen, also es gibt ja Künstler, die jetzt 75 sind und die sich lange gehalten haben und die bestimmte Zeiten geprägt haben. Aber wie du meinst, meistens haben die ihre Hochzeit in einer bestimmten Zeit gehabt, in der sie meistens relativ jung waren. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von der Regel, aber wenn man sich überlegt, dass die Künstler dann so in ihren 20ern, 30ern so richtig populär wurden, es ist relativ selten, dass sie danach dann nochmal so einen krassen Höhepunkt haben. Es gibt bestimmte Lieder, an die man sich halt erinnert dann bei denen. Also ich habe weiß nicht, ich habe jetzt so ein paar Namen im Kopf, ich will jetzt aber auch niemanden nennen, weil ich denke, die haben ja auch alle ihre Fanbase, das ist halt auch so eine Sache. Aber es gibt halt dann Künstler, die assoziierst du mit einem Lied und das war, das haben sie geschrieben, als sie irgendwie fast vielleicht 30 waren ungefähr. Und das ist natürlich ein deprimierender Gedanke, dass man sagt, man kann nur erfolgreich sein, wenn man jung ist. Das stimmt ja auch nicht, aber das ist halt so ein, man hat eine bestimmte Zeit, in die man sich so richtig einpassen kann und das ist ja meistens die eigene Jugendkultur auf irgendeine Art und Weise, oder?
Ja, Was ich dazu jetzt gerade dachte, wenn du halt früh stirbst, dann kannst du halt auch keine unerfolgreichen Alben mehr machen oder Songs. Also dann,
wenn dann ist das eingefroren, sozusagen.
Genau, wenn du auf deinem Höhepunkt quasi abdankst, einfach nicht mehr da bist, dann kann halt auch nichts Schlechtes mehr kommen. Dann wird man auch als, stirbt man quasi als Held. Ich meine, die Rolling Stones, die halten sich ja immer noch und da ist ja Brian Jones, wie gesagt, Gitarrist war, glaube ich, von den Rolling Stones, der ist ja auch mit 27 gestorben, als einer der ersten im Club 27, wobei man den ja auch weit nach hinten noch ausdehnen kann.
Ja, also ich kann da den Wikipedia-Artikel zu empfehlen, weil das, die fangen da, glaube ich, bei 1800 schieß mich tot irgendwann an mit den Künstlern, die schon mit 27 gestorben sind. Ja. Das kann man natürlich auch machen, aber dann finde ich in jeder Alterssparte viele Menschen, die verstorben sind, ganz ehrlich.
Aber es gibt ja so diese Hauptmitglieder vom Club und da gehört Brian Jones schon auch dazu. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass jemand anderes aus der Band gestorben wäre, also Mick Jagger zum Beispiel, der ja diese Band mit seinem Gesicht irgendwie auch trägt, das wäre ganz anders gewesen, irgendwie.
Das stimmt, ja. Ja, ich meine, weil das Keith Moon von den, jetzt laber ich hier irgendwas und habe nicht ganz meine Notizen parat sozusagen. Einen Moment. Warten. Brett vom Kopf. Einen Moment, ich hab's gleich. Das wollte ich sagen.
The Who. Hätte ich vielleicht auch wissen sollen, aber ja.
Ja, der ist jetzt nicht mit 27 verstorben, aber der hat die Band natürlich auch geprägt, aber wäre natürlich als Schlagzeuger jetzt auch nicht das Gesicht der Band. Also, ne, das ist natürlich traurig und schlimm, aber das ist ja kein, nicht so wie bei Nirvana, der Leadsänger und Hauptsongwriter verstirbt.
Und bei The Doors. Und bei The Doors finde ich es halt auch interessant, dass die Band nach dem Tod von Jim Morrison weitergemacht hat. Sie haben es dann noch versucht.
Hatten sie dann einen neuen Sänger, weißt du das?
Ich glaube, der Gitarrist, also sie haben dann als Trio weitergemacht, aber der Gitarrist hat dann gesungen.
Okay.
Das ist.
Aber die waren dann nicht mehr so erfolgreich, die Alben, oder?
Nee, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ja auch Jim Morrison so dieser Star der Band war und halt durch sein exzentrisches Auftreten auf der Bühne und so,
Ja, es ist halt auch die Frage, also klar. Sind nicht alle, die drogenabhängig sind, auch extreme Persönlichkeiten, aber die jetzt zu diesem Club gehören, die, an die man sich so erinnert, ganz speziell, die waren schon teilweise sehr extreme Persönlichkeiten ja auch. Also die auch, ne, also Jimi Hendrix schien ja jetzt so auch nicht unbedingt einfach gewesen zu sein oder sehr eigensinnig einfach. Also auf der Bühne, im Studio. Ja.
Aber ich glaube schon,
überliefern.
Ich glaube auch schon, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Exzentrismus und Musik und Drogen, dass man da viel leichter irgendwie reinrutscht, wenn man so einen Charakter hat und in dieser Szene zum Teil auch groß wird. Dann, also die waren ja, haben ja auch alle dann dementsprechend ziemlich jung angefangen.
Ja.
Amy Winehouse konnte man das ja dann auch gut mitverfolgen, irgendwie, wie sie immer weiter abgerutscht ist. Gerade weil das ist ja bei ihr auch noch extrem dadurch, dass sie halt in der modernen Zeit mit sozialen Netzwerken, mit Internet, mit allem drum und dran, man habe das ja sehr hautnah eigentlich mitkriegen können, dass diese Frau zerfällt. Und das war bei den anderen Künstlern noch nicht so krass.
Ja, und bei Amy Winehouse finde ich halt auch diese Frage interessant. Wie wäre es dann weitergegangen, wenn sie jetzt nicht gestorben wäre? Weil das ist ja, ich hatte jetzt gelesen, dass sie das sozusagen neues Album in der Mache war dann. Und ich glaube, es wurden auch noch neue Songs posthum dann veröffentlicht von ihr. Aber dieses Thema, wenn jemand sich schon so selber zerstört, weil es ist ja diese Selbstzerstörung auf irgendeine Art und Weise, diese Abhängigkeit und dass man da nicht rauskommt und so, wäre sie dann nachher noch gut gewesen? Weil klar hat sie ihre Stimme jetzt nicht verloren oder so, aber das ist halt dieses, es gab halt auch Auftritte, wo sie scheinbar dann betrunken war, wo sie abwesend war mental, wo sie mitten im Set abgebrochen hat. Und das kann sich natürlich auch immer noch weiter verstärken. Oder wenn jemand halt stark abhängig ist, dass die Leute gar nicht mehr so richtig merken, was sie da eigentlich tun. Und dann ist halt die Frage, wenn es wäre natürlich schöner, wenn sie am Leben wäre. Aber es hätte auch sein können, dass sie dann einfach in die Bedeutungslosigkeit irgendwann abrutscht. Weil die Leute sagen, ja, sie hat vielleicht 2, 3 tolle Alben gehabt, aber jetzt hat sie einfach keine Relevanz mehr, weil sie sich nicht weiterentwickelt hat oder weil sie einfach ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt.
Oder wenn sie ihr Leben auf die Reihe bekommen hätte, dann passiert das ja auch oft so bei Leuten, die irgendwie mal in der Sucht waren oder so, dass sie dann so eine Erleuchtung haben und plötzlich ganz fromm sind und ganz andere Musik machen. Und das wäre ja vielleicht auch, hätte ja auch passieren können. Also man weiß es einfach nicht. Und das wäre vielleicht auch nicht der richtige Weg. Also da hätte sie dann auch Fans verloren oder auf der anderen Seite wieder andere Fans gewonnen. Aber das kann man sich auch irgendwie bei diesen ganzen Leuten einfach nicht vorstellen, dass sie noch
bis über, sie weitergemacht hätten.
Ja, irgendwie über diese Phase hinaus weitergemacht hätten.
Was ich mich halt auch frage, oder da haben wir auch vorher schon mal, das war auch eine Frage, die du uns aufgeschrieben hattest als Vorbereitung, wären die überhaupt alle so bekannt geworden, wenn sie nicht so früh gestorben wären? Das ist ja auch eine spannende Frage
eigentlich. Ja, genau. Also habe ich mich auch gefragt, ob sie erst durch den Tod zu Stars geworden sind oder schon vorher. Wir haben das natürlich nicht so krass miterlebt bei vielen der Künstler. Aber ich glaube, sie waren gerade dabei, zu Stars zu werden. So kann ich mir das irgendwie vorstellen. Also bei Amy Winehouse hat man ja auch irgendwie erwartet, dass da jetzt noch mehr kommt, musikalisch. Genau, man wartet halt und auf dann das nächste kam Album, aber schon dieser Absturz, noch gar nicht mal so sehr der Tod, aber halt dieser Absturz, der eigentlich darauf hingedeutet hat, dass sie es nicht mehr so lange macht oder zumindest nicht mehr so lange Musik machen kann.
Ja, was ich, also wie du meinst, man hat es halt bei den anderen nicht so mitgekriegt, aber was ich halt gelesen habe von Janis Joplin zum Beispiel, war, dass ihr erstes Album jetzt nicht so kommerziell erfolgreich war. Das heißt ja auch manchmal nichts oder dass die Kritiker es nicht so gut fanden. Dafür das zweite Album, was dann nach ihrem Tod rauskam, halt durch die Decke ging. Und das ist auch bei Amy Winehouse natürlich gewesen, als sie verstorben ist, ist Back to Black, also ihr letztes Album, auch wieder in die Charts natürlich eingestiegen, weil die Leute es natürlich dann alle gekauft haben.
Das ist ja bei jedem Künstler, der stirbt, irgendwie so. Also auch
bei. Da werden die Compilations dann alle nochmal auf den Markt geworfen und so.
Und auch bei Michael Jackson oder so, als der gestorben ist, da war er auch plötzlich wieder auf Nummer 1. Also es ist, aber bei denen ist es halt irgendwie besonders, dass die sich jetzt bis heute eigentlich noch so krass halten, obwohl sie eigentlich echt so kurz gelebt haben. Das finde ich echt total faszinierend. Und aber ich frage mich dabei auch, ob das nur an uns liegt, weil wir so mit Musik auch groß geworden sind und uns damit auseinandersetzen und uns dafür interessieren, oder ob auch jüngere Leute der Club 27 oder die Künstler noch ein Begriff sind.
Ich denke schon. Einfach, weil das jedes Mal wieder rausgeholt wird, wenn, also man muss sich ja nur, weiß ich auch nicht, mal ProSieben angucken und eine Jahresrückschau oder was weiß ich. Also es gibt immer irgendwas, wo das wieder Thema ist. Ich habe das Gefühl, dem entkommt man gar nicht. Als ich gegoogelt habe, also ich habe dann echt so ganz blöd einfach Club 27 gegoogelt und geguckt, was mir für Quellen angezeigt werden. ich weiß nicht, so Regionalzeitungen in Deutschland von A bis Z, von Norden bis Süden, haben ständig wieder irgendwie Artikel über dieses Thema. Obwohl das vielleicht gar nicht so einen Anlass hat irgendwie, weil niemand jetzt verstorben ist wieder.
Aber Jahrestage, ganz wichtig.
Jahrestage. Und wenn jemand knapp dran vorbei ist, weil jetzt vor einem Jahr oder so ist, glaube ich, Avicii verstorben. Das ist ja ein ziemlich bekannter DJ gewesen, der auch so auf dem Zenit seines Erfolges eigentlich war. Und weil der halt 28 war, haben sie es natürlich auch gleich wieder in den Artikel reingeschrieben. Ja, aber jetzt knapp am Club 27 vorbei. Als ja, wenn das irgendein Merkmal wäre, was sie dann hervorheben würde. So.
Ja, und man erweitert es ja auch manchmal schon, dieses, wenn dann aus anderen Sparten, wenn irgendein Schauspieler mit 27 stirbt auf tragische Weise. Bei, wie heißt der, Anton Jelchin, heißt der, glaube ich, dieser Schauspieler, der von seinem eigenen Auto überrollt wurde in seiner Einfahrt.
Das ist halt super tragisch, ja.
27 Jahren, also es passt irgendwie in die Reihe, auch wenn er ein Schauspieler war und kein Musiker.
Ja, es ist, glaube ich, auch einfach diese Faszination vielleicht, dass Leute schon mit 27 was Krasses erreicht haben, ne? Also, dass die sagen, okay, die sind noch im Aufbau, aber die haben schon sozusagen, die haben schon was Richtiges geleistet, bevor sie ihre 30er erreicht haben.
Ja, das ist so faszinierend. Können wir nicht mithalten.
Da können wir nicht mithalten.
Ja, und faszinierend ist ja auch oft einfach der Tod von ihnen. Also es ist ja immer bei allen Fällen, die wir jetzt hier behandeln, ist ja immer eine Faszination, die sie umgibt. Irgendwas, weil irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist irgendwie, es hat sowas von einem Krimi, man will irgendwie wissen, was genau ist da vorgefallen, wie kam es jetzt zu dem Tod. Also bei Kurt Cobain, er hat sich mit der Schrotflinte erschossen, aber irgendwie ist dann diese Verschwörungstheorie, dass Courtney Love, seine Frau, ihn in den Tod getrieben hat und
oh Gott.
Was weiß ich was. Also es ist alles irgendwie so mysteriös und ungeklärt und da ist natürlich die Neugierde im Menschen doch sehr groß.
Ja, weil man das auch nicht so richtig wahrhaben will, weil man halt auch denkt, die Person ist doch noch so jung. Selbst wenn du in der Öffentlichkeit siehst, dass es der Person vielleicht nicht gut geht und man merkt, die hat halt Probleme, Suchtprobleme, was auch immer, Trauma, die sie nicht verarbeiten kann. Trotzdem will man halt nicht glauben, dass jemand so früh stirbt. Das will man ja in keinem Kontext. Und deswegen, glaube ich, ist das halt noch mal so, das ist noch so eine stärkere Faszination, dass man das halt denkt, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein? So.
Ja, und man vergisst das ja zum Teil auch, weil man, gerade wenn man Fan ist, dann will man das ja auch nicht wahrhaben. So.
Nee, klar.
Mein großer Star driftet gerade total ab und man, man erwartet es dann vielleicht auch nicht, dass jemand stirbt, weil die haben doch auch die Musik. Und warum sollten sie jetzt sterben? Es haben doch so viele andere Leute schon überlebt.
Ja, aber man kann das halt überhaupt nicht einsehen. Ne? Und ich glaube, eine Frage, die du uns aufgeschrieben hattest, war auch, was haben sie denn alle gemeinsam? Und was ich halt so rausgelesen habe, als ich jetzt die verschiedenen Biografien so ein bisschen überflogen habe, war halt, da war häufig ein Trauma in der Kindheit. Das war irgendwie eine schwierige Kindheit. Die mussten sich irgendwie stark behaupten teilweise. Du hast irgendwie ein Suchtpotenzial, weil sie versuchen, irgendwas zu vergessen. Es ist irgendwie selbstzerstörerisch auf irgendeine Art und Weise. Sonst kommt man ja auch gar nicht so richtig in die Situation, plötzlich eine Überdosis zu nehmen. Oder es ist halt, ich weiß aber so von Unfällen habe ich tatsächlich gar nicht so viel gelesen. Das kennt man halt so von James Dean, aber der ist ja sogar mit Anfang 20 schon verstorben.
Ja, also es ist meistens irgendwie Überdosis, Suizid oder irgendwas anderes Unnatürliches. Also ich meine, Unfall ist auch unnatürlich, aber irgendwie irgendwas Selbstzerstörerisches.
Ja.
Jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, aber ihn verloren.
Fällt dir bestimmt gleich wieder ein. Ja. Es ist halt auch, weil es dann natürlich auch vom Otto-Normalverbraucher ist, es natürlich auch weit entfernt. Ne? Wenn ich so der normale Musikfan bin, dann höre ich die Musik und bin ich jetzt in diesem Business drin, was mich dann vielleicht auch kaputt machen kann teilweise. Dieser Druck, den man halt so auf sich lasten hat.
Ja, genau, das war eigentlich auch der Punkt, dass sie ja schon von vornherein irgendwie kaputt in diese Welt gegangen sind, in der Drogen einfach da sind, in der das irgendwie normal ist, dass mal ein Joint rumgeraucht wird und dann ist es beim ersten Mal ein Joint und dann ist es beim nächsten Mal Kokain und dann ist es irgendwann Heroin und dann ist es immer mehr und irgendwann ist die Kontrolle nicht mehr da. Und ja. Das ist ja in dem Business normal. Leider.
Oder also, einfach viel einfacher zu kriegen, so, ne?
Also. Ja. Und ich glaube, also vielleicht ist es heute anders, aber in den 70ern oder so, da hat man dann vielleicht auch nicht so gesagt, ja, pass mal auf dich auf, geh lieber in Therapie und sondern, ey, wir feiern jetzt nochmal.
Das gehört halt,
und,
genau.
Hier, nimm
das gehört
doch
halt
noch
zum
was.
Lifestyle irgendwie. Das war halt
ja,
irgendwie
Sex,
auch.
Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Genau, genau. Das ist, ich glaube schon, dass das jetzt besser geworden ist. Was ich auch interessant fand, eine Theorie, die ich gelesen habe, das kam, glaube ich, auch aus diesem British Medical Journal, war, dass die Sterberate da scheinbar sehr hoch war plötzlich in den Ende der 60er, Anfang der 70er bei 27-jährigen Musikern. Danach nicht mehr, vielleicht weil die Behandlung von Heroinabhängigkeit auch besser geworden ist. Dass die einfach einfacher von dem Stoff auch wieder losgekommen sind, anstatt da komplett ins Loch zu fallen. Das fand ich auch eine interessante Theorie.
Ja, aber ich meine, bei Amy Winehouse hat es dann ja auch, also...
Naja, bei ihr war es ja Alkohol, also...
Ja, es gibt halt anderen Stoff, von dem man nicht loskommt.
Ja, das ist natürlich das klar. Ist, also wenn man es wirklich drauf anlegt, dann ist es natürlich schwierig, da überhaupt rauszukommen.
Ja. Und gerade wenn man dann so auf einem Höhepunkt ist, dann will man ja auch, wenn diese Band vermarktet wird, dann heißt das ja auch immer, neues Album produzieren, neue Lieder produzieren und dann bleibt ja auch gar nicht die Zeit der Genesung.
Nee, also, oder es ist halt der Druck von außen, dass du die ganze Zeit beobachtet wirst. Ich glaube, das war bei Amy Winehouse wirklich krass. Also was ich da, wie die von der Presse verfolgt wurde und die britischen Tabloids, also diese, die Klatschblätter oder die Bildpresse, würde ich jetzt mal so sagen, die waren halt nicht zimperlich, ne? Die haben sie da echt durchgezogen dann.
Also,
das ist natürlich nicht einfach.
Das finde ich auch irgendwie erschütternd, dass da man das mit ansehen kann und das auch noch so verkaufen kann und da überhaupt keine Skrupel dabei hat.
Es ist halt diese Sensationsgeilheit, die natürlich auch den Leuten irgendwie inne ist. Also,
ja, das sind wir ja jetzt auch nicht anders.
Wir untersuchen das Phänomen gerade, ja. Wir machen ja jetzt keine Leichenflatterei. Aber wenn man jetzt sich jetzt überlegt, okay, die sind jetzt verstorben, die Musiker, danach kommt der Kult, oder? Also das ist ja gar scheinbar unumstößlich. Das kommt dann einfach.
Also extremes Beispiel finde ich da einfach Jim Morrison. Wenn man in Paris ist, dann ist irgendwie gehört das mit dazu, dass man zum Père Lachaise geht, zu dem Friedhof, wo er beerdigt ist und sich dieses Grab anguckt. Und nicht unbedingt, um dieses Grab anzugucken, sondern um zu sehen, was aus diesem Grab für eine Kultstätte geworden ist. Weil da eben auch jetzt noch immer Leute sitzen, die dann irgendwie einen Joint in der Hand haben und da mit der Gitarre sitzen und dem Tod, der vor fast 50 Jahren war, nachtrauern. Also das ist total krass, wie lange und wie sich das auch immer weiter hält. Und das Grab ist ja sogar abgesperrt, also da darf man gar nicht mehr hin, weil so viele Leute da wahrscheinlich sind und die Totenruhe stören. Ich bin da schon mal gewesen und habe mit eigenen Augen hingeguckt und war auch irgendwie fasziniert davon, dass es das gibt. Und das war, glaube ich, auch das, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber ich war noch deutlich jünger und ich habe den Namen Jim Morrison, glaube ich, schon mal gehört, aber das auch nicht so in Zusammenhang gebracht. Und das war so das erste Mal, dass ich diese Person wahrgenommen habe an dieser Kultstätte.
Ja, ich meine, man muss ja auch nicht 27 sein, damit dieser Kult dann so extrem wird. Und das beste Beispiel ist ja eigentlich Elvis Presley. Da hätten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen können. Aber
der Podcast ist noch nicht vorbei. Also
ja,
wir merken
uns mal fürs nächste Mal.
Und dann da über die Verschwörungstheorie reden, ob er noch lebt oder nicht.
Ja,
Aber
bitte.
mein Vater meinte, dass es auch Verschwörungstheorien gibt, dass Jim Morrison noch lebt. Also vielleicht sind die beiden jetzt gerade irgendwo und hören unseren Podcast.
Ja, das ist das wahrscheinlichste Szenario, würde ich auch sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, jetzt war gerade, glaube ich, der Todestag von Janis Joplin oder der Geburtstag, ich weiß nicht mehr so
Der
ganz genau.
Todestag
Der
am
Todestag.
4.
Und
Oktober.
da hat mich auch gleich irgendwie, ich glaube, Deutschlandfunk Kultur oder so oder Deutschlandfunk drauf aufmerksam gemacht mit irgendwie einem Posting auf Instagram. Die haben da irgendeinen Sonderkram zu gemacht. Es ist halt, wie du meinst, so jedem Jahrestag geht es halt auch wieder dann rund, ne? Also, oder auch Jimi Hendrix, da haben wir kurz vor der Folge drüber gesprochen. Da ist ja auch, also ich glaube, das letzte Konzert, was er gespielt hat, hat er auf Fehmarn gespielt, also auf einer Ostseeinsel.
Bedeutender
Bedeutender Ort in
Konzertort.
Deutschland, genau, da spielen alle wichtigen Leute, fast so wie Woodstock.
Seitdem nicht mehr, oder?
Ja,
Aber
nicht.
Jimi Hendrix da, dann ist er gestorben, jetzt kann da niemand mehr spielen. Dann, das
Die
geht.
haben tatsächlich noch so ein paar Konzerte gemacht danach, aber dann nachher gab es dann Streit irgendwie und dann wurde das zum Naturschutzgebiet umgewidmet, da, wo sie die Konzerte mal gemacht haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt echt so in Norddeutschland so die Mär, dass so fast jeder auf diesem Jimi Hendrix-Konzert war, weil das halt so ein komischer Zufall ist, dass halt sein nächstes Konzert tatsächlich auf Fehmarn war, dass es halt so unbedeutend ist. Und dann erzählen immer Leute, also Norddeutsche in einem gewissen Alter erzählen einem denn, dass sie bei Jimi Hendrix, dass sie den auch gesehen haben. Also eigentlich müsste ganz Norddeutschland bei diesem Konzert gewesen sein.
Aber ich war schon bei einem Gedenkstein auf Fehmarn. Das ist eigentlich eine schöne Location, direkt da am Meer. Sehr schön. Aber ja, auch ein bisschen in the middle of nowhere. Und dann steht da halt ein Stein, der an dieses Konzert erinnert und sagt: Hier war Jimi Hendrix. Oh. Aber es ist auch irgendwie eine Touristenattraktion, genauso eben wie das Grab von Jim Morrison. Was ja auch
Ja,
irgendwie
klar.
makaber ist, dass das
Ja,
so.
aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war halt auch auf dem Friedhof in Weimar, wo Goethe und Schiller bestattet sind. Das war halt auch so, ja, hat mich jetzt nicht kulturell weitergebracht, aber es ist halt ein besonderer Ort, wobei ich den Ort selber gar nicht besichtigen konnte, weil das Mausoleum Eintritt gekostet hat, was ich ein bisschen frech fand, weil ich wirklich Weimar sehr viel Geld für alle Museen gegeben habe. Das muss ich sagen. Aber das ist halt dieser Todestourismus ja auch irgendwie, der ja auch natürlich in jedem Bereich eigentlich stattfindet, bei Künstlern, bei Musikern. Aber bei Jim Morrison ist es wahrscheinlich ein bisschen extremer als bei anderen Künstlern.
Ja, aber auch andere Sachen finde ich auch krass, halt mit Nirvana, dass es da jetzt immer noch T-Shirts gibt für Generationen, also in irgendwelchen Läden wie H&M eben, für Generationen, die diese Band nie erlebt haben,
Ja.
die vielleicht gar nicht wissen, wer das ist und warum die eigentlich jetzt noch so bedeutend sind. Das finde
Ja,
ich.
das ist halt so ein Logokult, glaube ich, auch einfach. Aber das Band-T-Shirts ist auch ein Thema, worüber, glaube ich, eine komplette Folge sprechen könnten, weil das ist halt auch so ein Witz, ne? Dass es halt nur um den Schriftzug eigentlich geht und nicht das, was dahinter steht und was das überhaupt bedeutet in unserer Gesellschaft.
Wir finden heute noch ganz viele
Oh,
neue
das ist.
Themen.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so fruchtbar ist, dieses Thema, um ehrlich zu sein.
Ja, vor allem, wir kennen uns ja eigentlich überhaupt nicht damit aus. Wir haben uns jetzt ein bisschen eingelesen und halt so im Laufe unserer 27 bzw. 28 Jahre Sachen aufgeschnappt.
Ja, aber ich finde es wirklich ganz spannend, da mal drüber nachzudenken. Klar, es ist. Einfach, wir haben ja auch am Anfang schon die wissenschaftlichen Fakten sozusagen präsentiert. Es ist eigentlich, es ist nicht alles 27, was so scheint. Also es ist eigentlich nicht so wichtig, nicht so ein wichtiges Alter tatsächlich. Also, puh, ich brauche keine Sorgen, mir keine Sorgen zu machen. Aber es ist ja spannend, dass das immer noch so ein kulturelles Phänomen ist. Und ich habe, also wieder Quelle Wikipedia, ne? Also unsere Dozenten würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich das nochmal sage.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sich im Grabe umdrehen, aber...
Ja, oh nee, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. So alt sind wir nun auch wieder nicht. Aber
vielleicht würden sich die Mitglieder des Club 27 im Grabe umdrehen.
Ja, die kannten Wikipedia ja teilweise noch nicht. Ja. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es immer wieder popkulturelle Referenzen darauf gibt. Es gibt ganz viele Songs, wo das genannt wird, auch wieder so ganz gruselig, wo tatsächlich Künstler dann mit 27 verstorben sind oder kurz danach. Also ganz schlimm, dieses self-fulfilling prophecy ist halt ganz schrecklich.
Ja, oder auch diese Angst vor von Musikern, angeblich, man weiß nicht, ob es stimmt, bei Amy Winehouse gibt es das Gerücht, dass sie Angst gehabt haben sollte, mit 27 zu sterben. Und dann ist sie mit 27 gestorben. Also es ist, nicht nur die Künstler sind zu einem Kultphänomen geworden, sondern auch dieser Club. Ja. Und ich kann da noch ein Werk nicht empfehlen, aber erwähnen. Und zwar ein Roman von Kim Frank, der einst in den 90ern und frühen 2000ern der Sänger von der Gruppe Echt war, für all diejenigen, die sich noch erinnern. Ist jetzt auch keine Band, die ich empfehlen würde. Genauso wenig empfehle ich diesen Roman, aber er beschäftigt sich mit dem Club 27, hat das Buch natürlich auch mit 27 Jahren geschrieben. Wie es so sein musste, ist aber, ich wollte gerade sagen, leider, ist aber nicht mit 27. Oh Gott. Nein, es tut mir sehr leid.
Er lebt noch, ist schön.
Ist bestimmt ein netter Kerl. Aber ja, es ist halt sein erster Roman gewesen und auch bisher sein letzter. Sehr leicht geschrieben und nicht sehr anspruchsvoll und auch die Handlung finde ich so ein bisschen, ne? Also es geht um einen jungen Mann, der mit 18 Jahren die Feststellung, oder mit 18 Jahren entdeckt er zum ersten Mal den Club 27, hört davon und stellt dann fest, oh Gott, die Zahl 27 hat mich mein ganzes Leben schon verfolgt, ich werde bestimmt auch mit 27 sterben. Aber zu dem Zeitpunkt ist er total orientierungslos, hat in seinem Leben noch nichts erreicht und es wirkt auch irgendwie erstmal nicht so, als würde er was erreichen, weil er total, ja, irgendwie naiv und ein bisschen doddelig ist.
Doddelig.
Nicht so, ja, einfach kein Plan hat im Leben. Und dann durch einen Zufall macht er dann ein Praktikum bei einer Musikproduktionsfirma, bei irgendwie einer Plattenfirma und dann ist er einen Tag bei irgendeiner Band und guckt denen über die Schulter und dann am nächsten Tag ist er plötzlich der Sänger von dieser Band und dann haben sie einen Auftritt und direkt nach dem allerersten Auftritt kommt das Rolling Stone Magazine und sagt, ich will ein Interview mit euch führen, ihr seid die Größten unserer Zeit und ja, und er geht weiterhin davon aus, dass er mit 27 stirbt und nimmt dann auch Drogen und driftet komplett ab und am Ende wird er 28.
Tada!
Ja, es liest sich total einfach und es ist auch ganz nett irgendwie das Thema, aber es geht alles so schnell und wirkt so unecht, haha. Und unrealistisch und ja, irgendwie, ich habe es jetzt zur Vorbereitung zum zweiten Mal gelesen oder lesen wollen und habe dann nach der Hälfte gesagt, keine Lust mehr.
Sortierst du es denn jetzt aus deinem Regal aus oder lässt du es trotzdem drin stehen?
Bleibt in meinem Regal, ich habe da, okay. Hab schon lange keine Bücher mehr aussortiert. Okay.
Ja, also kein Buchtipp zum Schluss. Vielleicht Musiktipp, kannst du irgendeinen Musiker aus dem Club 27 besonders empfehlen?
Ich muss ja sagen, dass ich sie selber alle gar nicht höre. Am ehesten noch The Doors und bei den anderen älteren Herrschaften, also im Sinne von vor unserer Zeit, müsste ich mal irgendwie auch die Alben hören und schauen, was die so gemacht haben, weil man da, weil ich zumindest kenne immer nur die Hits. Also auch bei Nirvana, obwohl das ja am ehesten noch meine Musikrichtung ist. Und ich mag die Lieder auch alle, aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, da reinzuhören. Gibt es denn von dir eine Empfehlung?
Ich habe tatsächlich nochmal, ich habe versucht, so ein bisschen was, in so ein bisschen was reinzuhören. So bei Jimi Hendrix kenne ich auch nur so die Hits, so The Wind Cries Mary finde ich ganz toll oder von Amy Winehouse finde ich auch ganz viel ganz toll. Und das ist, bei ihr ist es halt auch die Stimme, die ich halt auch sehr gerne höre und so.
Aber bei Janis Joplin ist ja auch die Stimme.
Toll. Ja, aber mit der kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Das, da habe ich nie so richtig angefangen, dir zu hören. Aber bei Nirvana finde ich wirklich das Unplugged-Album immer noch toll. Aber das würde ich tatsächlich jetzt, wo die dunkle Jahreszeit anfängt, nicht so empfehlen, weil das ist schon ein bisschen deprimierend. Also da bin ich auch nicht so ein Fan von, sich noch traurige Musik zu hören, wenn es sowieso immer dunkel ist.
Bei diesen Musikern ja auch oft irgendwie der Fall, dass die Musik deprimierende Seiten hat.
Klar, aber das hat sie ja häufig tatsächlich. Also Musik ist ja selten immer
fröhlich. Ja, sehr für viele Musiker auch für viele, die früh verstorben sind, eine Art der Therapie.
Genau, also ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir haben sehr viel schon besprochen, aber natürlich fehlt noch eine wichtige Frage. Liebe Nora, was haben wir erreicht? Wir sind jetzt, du hast schon die 27 hinter dir gelassen.
Genau,
was,
jetzt was kann hast ich du auch, erreicht, kann Tolles. Kann ich darauf zurückblicken und sagen, ich habe nichts erreicht. Ich habe keinen Hit produziert. Ich habe keinen einzigen Hit produziert. Ich habe es nicht mal geschafft, in dieser Zeit ein Instrument anständig zu lernen. Also,
enttäuschend nenne ich das.
Ich hatte kein bisschen die Chance, in das Musikbusiness zu kommen. Jetzt ist, glaube ich, ist der Zug, glaube ich, auch abgefahren.
Könntest ja noch Late Bloomer werden, also nochmal so.
Ja, oder ich werde halt doch, werd dann halt doch irgendwie Roadie, dazu muss man halt auch nichts können. Aber
alle Roadies, die uns hören, so, hey!
Aber die sterben ja auch nicht mit 27. Ja, hast du denn schon was erreicht oder willst du in den letzten halben Jahr, dass du 27 bist, noch irgendwas erreichen, bevor du dann tragisch an einer Überdosis Heroin stirbst?
Oh Gott, jetzt hast du es doch ausgesprochen, Nora.
Ich wollte doch deine Drogensucht nicht öffentlich machen.
Nein, keine Sorge. Mutti, es ist alles okay. Also ich glaube, hätte ich mich ein bisschen mehr beim Schlagzeugspielen angestrengt, wäre ich trotzdem kein Star geworden, ganz ehrlich. Ich glaube, unsere Schul-Big-Band hätte mir nicht den großen Durchbruch geschafft. Hier
Dave Grohl ist ein Star
ja, geworden. Ja, klar. Aber ich habe ja nur in der Schul-Big-Band gespielt. Ich glaube, die hätte mir nicht den großen Durchbruch verschafft. Ich guck mal, ob ich mit meiner Ukulele noch weit komme jetzt im letzten halben Jahr. Aber was ich ja auf jeden Fall sagen würde, ist, wir haben ja auf jeden Fall was erreicht, weil wir haben nämlich einen wunderschönen Podcast über Kulturthemen. Das haben wir geschafft, würde ich sagen. Und ich glaube, Ruhm und Ehre ist auch relativ und vergänglich. Deswegen freuen wir uns über jeden Hörer, der uns hört, aber es müssen auch nicht 100.000 sein.
Nur 10.000.
99, ganz viele. Aber ja. Wir wollen, dass ganz viele Leute uns hören, aber es ist auch okay, wenn sie es nicht tun. Empfehlt uns weiter. Genau. Ich will noch einen kurzen Werbeblock am Ende machen. Wir empfehlen natürlich euch immer, auf unseren Blog bzw. auf unsere Website zu gucken und zu schauen, was es Neues auf dem Blog gibt. Nora schreibt immer ganz fleißig ganz viele Netflix-Rezensionen und ich versuche hinterherzukommen mit meinen Buchrezensionen. Also, da gibt es immer etwas Neues jede Woche, würde ich sagen, ungefähr. Alle 2 Wochen, jede Woche ungefähr.
Je nachdem, wie schnell du bist.
Je nachdem, wie schnell ich bin. Nora hat schon für 10 Jahre im Voraus gefühlt vorproduziert.
Ich hatte nur so eine Phase.
So eine Phase.
Und noch damals mit 27.
Damals. Und was ich noch sagen möchte, ist, bitte empfehlt uns weiter an eure Freunde und Familie, Kollegen und alle, die ihr mögt, die gerne Kulturdinge hören, weil darüber finden wir, glaube ich, die meisten Hörer und das freut uns natürlich sehr.
Ja, Und alle Leute, die jetzt zum ersten Mal zugehört haben, fühlt euch gedrückt.
Herzlich willkommen.
Ja. Herzlich genau. willkommen im Kulturbeutel, in der Familie Kulturbeutel.
Genau. Ja. Liebe Nora, es war wieder sehr schön mit dir.
Ja, mit dir auch.
Sehr schön. Dann auf Wiedersehen.
Bis bald.